10 Jahre NOAX haben die Antikoagulation verändert. Unser Podcast bietet viele Fragen, relevante Erkenntnisse und interessante Anekdoten von führenden Experten für Sie.
Hallo, mein Name ist Claudia Zemrich. Ich bin Internistin und Kardiologin. Bei mir sind heute drei namhafte Experten auf dem Gebiet der Kardiologie und Angiologie. Zum einen Herr Professor Hohenloser, zum zweiten Herr Professor Dunker, beide Kardiologen, und Herr Professor Bauer-Sachs, Angiologe. In dieser Folge unseres Podcasts wird es technisch, denn es geht um Wearables, um tragbare Geräte und Apps zur Detektion von Vorhofflimmern. Wenn Sie erfahren möchten, was unsere Experten zur Schlaganfallprophylaxe bei bereits bekannten Vorhofflimmern zu sagen haben, kann ich Ihnen die ersten beiden Folgen unserer Podcast-Reihe ans Herz legen. Aber jetzt erst einmal zum heutigen Thema, mit dem sich vor allem Professor Dunker intensiv beschäftigt hat. Das Screening und die Detektion von asymptomatischen Vorhofflimmern. Wie wichtig ist das? Ist das wichtig? Und warum? Wir haben bisher immer gewartet, bis der Patient irgendwie mit einem EKG kommt oder mit einer Dekompensation oder was auch immer. Aber in den letzten Jahren hat da sehr viel Forschung stattgefunden. Vielleicht können Sie das kurz umreißen, wie da der Stand ist und warum das so wichtig ist.
Man muss vielleicht erstmal sagen, warum Screening überhaupt wichtig ist, ist natürlich, weil wir hier über die häufigste Rhythmusstörung sprechen. Vorhofflimmern ist jetzt schon häufig und wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch häufiger werden. Die Bevölkerung wird älter und die Vorhöfe auch. Und damit werden wir uns darauf einstellen müssen, eher noch mehr Vorhofflimmerpatienten zu sehen. Und wir wissen schon lange, dass Vorhofflimmern eben mit einer ganzen Reihe von Komorbiditäten verknüpft ist. Dazu gehört unter anderem der Schlaganfall, vor dem wir jetzt vielleicht den Patienten auch schützen können mit einer frühzeitigen Antikoagulation, aber ja noch viel mehr. Also Vorhofflimmern ist ja auch vergesellschaftet mit einem 1,5- bis 3,5-fachen erhöhten Mortalitätsrisiko und einer erhöhten Rate an LV-Dysfunktion oder Herzinsuffizienz, kognitiver Dysfunktion, Depressionen und noch mehr. Das heißt, es geht letztlich nicht nur um die Identifikation von Vorhofflimmern, sondern den Patienten vor den Folgen zu schützen. Und dafür gibt es eben die Möglichkeit, das durch Screening-Programme zu entdecken. Da ist Vorhofflimmer-Screening ja nicht das erste Screening-Programm, das sich mal vorwagt und wo wir jetzt verschiedene Aktionen unternehmen, um das vielleicht mal zu steigern. Wir haben viele andere Screening-Programme, aber ich glaube, gerade das Vorhofflimmer-Screening ist so simpel und kann deshalb auch besonders erfolgreich sein, weil wir eben nur einmal das Vorhofflimmern detektieren müssen, damit eine Diagnose stellen können und dann überlegen können, wie wir beispielsweise den Patienten vor einem Schlaganfall schützen, aber auch vor den weiteren Folgen von Vorhofflimmern.
Welche der Devices, die es jetzt gibt, ja eine Unmenge an Devices, aber welches wären jetzt so die 2, 3, die in der Forschung jetzt am besten bisher abgeschnitten haben? Vielleicht können Sie kurz erzählen, was da läuft, ja einiges dazu.
Ja, also wir sprechen in dem Zusammenhang ja häufig über die neuen Devices oder Wearables. Letztlich ist Vorhofflimmer-Screening aber auch unabhängig von neuen Devices schon lange eigentlich gefordert und recht simpel durchführbar. Also ein Patient, der in eine Arztpraxis mit einem EKG kommt, sollte, wenn er über 65 ist, sollte ein EKG bekommen und dann sollte man nach Vorhofflimmern darin schauen. Das ist ja das Simpelste und Einfachste. Und diese simple Methode ist sehr effektiv. Das haben schon sehr frühe Studien gezeigt, dass man damit Vorhofflimmerpatienten identifiziert und damit auch frühzeitig behandeln kann. Darüber hinaus haben wir aber eben jetzt neue Devices, mit denen wir grundsätzlich alle möglichen biophysikalischen Daten messen können. Also sogenannte Wearables sind ja einfach nur Devices, die man am Körper trägt und damit dann eben diese Daten abgreifen kann. Das kann die Körperposition sein, das kann die Schweißproduktion sein, das kann die Schrittzahl sein, aber das kann eben auch der Puls sein oder ein echtes EKG. Und das sind, glaube ich, die zwei Sachen, die man da differenzieren muss. Es gibt sogenannte photoplethysmographische Methoden, die eine Pulskurve ableiten können, beispielsweise über die Smartphone-Kamera oder über eine Diode an einer Smartwatch. Oder es gibt richtige EKG-Devices, die üblicherweise ein Einkanal, manchmal auch Mehrkanal-EKG ableiten können. Und diese zwei Methoden muss man, denke ich, unterscheiden, weil wir mit der Pulskurvenmessung, also der Photoplethysmographie, können wir einen unregelmäßigen Puls detektieren. Da gibt es auch Devices, die dann schon automatisch Alarme absetzen. Das ist aber dann erstmal nur ein unregelmäßiger Puls und wir wissen alle, dass die Differentialdiagnose unregelmäßiger Puls natürlich unter anderem und sehr häufig Vorhofflimmern ist, aber auch andere Arrhythmien beinhalten kann. Und deswegen braucht man zur Bestätigung dieser unregelmäßigen Pulsanalyse immer ein EKG. Das kann man sich natürlich einfacher machen, wenn man direkt ein EKG ableitet, und ein 30 Sekunden EKG mit einem Einkanal-EKG kann diagnostisch verwendet werden zur Diagnose von Vorhofflimmern. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt so viele unterschiedliche Devices zur Verfügung haben, können wir das auch in die breite Masse tragen. Und das ist ja letztlich die Idee von Screening-Programmen, dass man in bestimmten Populationen in einer breiten Masse dann eben das Screening durchführt, damit Risikoindividuen identifiziert und dann eben entsprechende Schritte einleitet. Und Sie hatten jetzt nach speziellen Devices gefragt. Letztlich, glaube ich, kann man für diese Photoblismographie, gibt es beispielsweise gute Daten für die Preventicus-App oder die FibriCheck-App. Das sind beides Apps, die eben über eine Kamera den Puls analysieren. Aber es gibt darüber hinaus noch zahlreiche andere Möglichkeiten. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt muss immer sein, dass die tatsächlich CE-zertifiziert sind, damit wir sie auch als Medizinprodukt einsetzen können und dann auch diagnostisch nutzen können als Ärzte. Für die EKG-Screening-Untersuchungen gibt es zahlreiche Einkanal-EKGs, sogenannte Finger-EKGs, die ich jetzt nicht alle namentlich aufzählen will. Aber ich glaube, ein wichtiges Kriterium ist immer, dass es zugelassene Medizinprodukte sind. Und dann, finde ich, sollten wir sie als Ärzte eben auch diagnostisch einsetzen.
Wenn jetzt ein Patient kommt zum Arzt, was sollen wir unseren niedergelassenen Kollegen da an die Hand geben und sagt, ich habe hier eine Kurve, ich habe hier was abgeleitet, ich habe eine Detektion in einem Handy oder in einer Uhr. Wie geht's dann weiter? Was ist der nächste Schritt für den Arzt, der damit konfrontiert ist? Meistens ja wahrscheinlich ein Hausarzt.
Ja, das ist natürlich ein Problem, weil die Patienten sozusagen auf uns einstürmen. Und manchmal sind es ja noch nicht mal Patienten, sondern es sind irgendwelche Individuen, die haben eine Messung gemacht und die ist komisch und dann rennen die zum Arzt. Das ist vielleicht das Negativbild dieser Situation. Und bei uns kommen auch inzwischen täglich Patienten mit Eigenmessungen in die Ambulanz. Ich versuche das positiv zu sehen, weil es eine Chance ist für uns, dass jetzt richtig zu etablieren und natürlich auch Workflows zu etablieren, wie wir mit diesen Messdaten umgehen können. Natürlich ist es so, dass wir theoretisch davon überrollt werden könnten von diesen Datenmassen. Wenn man das aber strukturiert, dann ist es eine Chance, wo wir eben als Ärzte Eingriff nehmen können auf die Möglichkeit, Screening durchzuführen und dann ärztlich darauf zu reagieren. Wenn ein Patient mit einer auffälligen PPG-Messung zu mir kommt, dann empfehle ich ihm, dass er nochmal eine EKG-Bestätigung dieser Arrhythmie braucht, dann kann ich eine Diagnose stellen. Wenn er aber mit einem EKG zu mir kommt, mit einem natürlich zugelassenen EKG-Device, dann kann ich mir das EKG ja angucken und dann auch direkt eine Diagnose stellen.
Ich glaube, Herr Dunger, es ist wichtig, dass man diese Wearables und diese Screening-Bemühungen nicht wild verstreut, sage ich mal, sondern vielleicht da anfängt, wo man den höchsten Nutzen erwarten kann. Das heißt, in irgendeiner Form klinisch definierte Risikostratifikation betreibt. Also ich denke da zum Beispiel an Screening-Untersuchungen aus Schweden. Die haben einfach gesagt, die über 70-Jährigen oder die über 75-Jährigen, die gucken wir uns jetzt mal über ein Jahr genauer an. Das könnte man erweitern, könnte sagen, Risikopatienten und solche, die klassische Symptome haben, dass wir damit anfangen und die dann mit den entsprechenden Geräten versorgen und dann sehen, haben die tatsächlich Vorhofflimmern, ja oder nein. Ich glaube, das wäre am zielführendsten, was den Nutzen einer solchen Screening-Bemühung angeht.
Absolut, das sehe ich genauso. Man hat natürlich den größten Erfolg, wenn man das in den Hochrisikokollektiven, also Patienten nach Schlaganfall, sehr alte Patienten, beispielsweise die Stroke-Stop-Studie, das war eine randomisierte Studie in Schweden. Eine gesamte Bevölkerung von 75 und 76 Jahren wurde gescreent oder randomisiert auf Screening gegen kein Screening. Und das war extrem erfolgreich in diesem Setting. Und das zeigt uns, dass Screening-Programme funktionieren können, aber dass man die natürlich sehr strukturiert handhaben muss. Es bringt wahrscheinlich nichts, wenn alle Smartwatch-User jetzt Vorhofflimmer screenen, weil das sind meistens 20-, 30-Jährige und die haben natürlich meistens eher kein Vorhofflimmern.
Kommen aber trotzdem zu Ihnen in die Sprechstunde.
Genau. Ja, eben. Deswegen sollte man das nicht in die Hände eines Smart-Device-Marktes geben, sondern das sollte man ärztlich kontrollieren. Das ist, glaube ich, die wichtige Aufgabe der nächsten Jahre und auch der Fachgesellschaften.
Gibt es denn inzwischen Daten zu asymptomatischen Vorhofflimmern? Also Patienten, die über solche Screening-Programme asymptomatisch detektiert werden?
Ja, absolut. Man sieht beispielsweise in der Stroke-Stop-Studie, die ich genannt habe, dass man da die Rate an ischämischen Schlaganfällen in der tatsächlich gescreenten Kohorte, dass man die reduzieren konnte, signifikant. Das ist ein ganz klarer Effekt dieses Screening-Programms und das ist sehr gut zu sehen. Man hat beispielsweise in einer deutschen Studie in Aachen in einem Screening-Programm, wo man einfach über 65-jährige Apothekenbesucher gefragt hat, wollen Sie mal kurz Ihre Hände an einen EKG-Stick halten? Da hat man auch gesehen, man identifiziert damit Vorhofflimmerpatienten und kann die dann meinetwegen oral antikoagulieren. Aber was man da eben auch gesehen hat, ist, dass diese Screen-Detected Vorhofflimmerpatienten, dass die anscheinend ein erhöhtes Risiko haben, in den nächsten 2 Jahren ungefähr zu versterben und hospitalisiert zu werden. Das heißt, man identifiziert damit nicht nur Vorhofflimmern, sondern anscheinend ein Risikokollektiv. Und das ist die Chance, die ich sehe, wenn man mit einfachen Mitteln, also Devices, die man zu Hause hat, dann beispielsweise Vorhofflimmern detektieren kann.
Das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass die Patienten tatsächlich profitieren, ja.
Vielleicht noch ein Gedanke, Herr Dunger. Das Problem ist ja auch, dass wir nicht wissen, wie viel Vorhofflimmern tatsächlich anzeigt, dass ein Patient durch einen Schlaganfall gefährdet ist. Auch da gibt es eigentlich keine verlässlichen Daten. Da werden im Moment 2 große Studien dazu durchgeführt, die Artesia-Studie und die NOAA-EF-Studie, wo wir hoffentlich dann erfahren werden, ob 5 Stunden Vorhofflimmer-Episode oder 10 Stunden Vorhofflimmer-Episode oder 10 Minuten ausreicht, um das Schlaganfallsrisiko nennenswert zu erhöhen, sodass wir diese Patienten dann antikoagulieren müssen. Auch diese Frage ist ja bislang ungeklärt.
Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine interessante Studie aus dem letzten Jahr war ja auch die Loop-Studie, die jetzt nicht mit intraatrialen Signalen gearbeitet hat, aber immerhin mit kontinuierlichen EKGs durch implantierbare Loop-Rekorde, wo man eben gesehen hat, da war Vorhofflimmern definiert mit einer Episodendauer von 5 Minuten. Und die wurden alle viel früher antikoaguliert, die Patienten in der Interventionsgruppe. Aber man konnte damit die Schlaganfallrate auf lange Sicht gar nicht reduzieren. Das ist interessant, weil wir wahrscheinlich damit sehen, wir müssen unsere Nomenklatur wahrscheinlich ändern. Wenn wir so genau hinschauen und permanent den Rhythmus analysieren, dann sind anscheinend 5 Minuten Vorhofflimmern noch nicht relevant für einen Schlaganfall-Outcome. Und die Grenze, die kennen wir wahrscheinlich noch nicht. Sie wird irgendwo wahrscheinlich zwischen 5 Minuten und 24 Stunden liegen. Und die zeigt uns diese Vorhofflimmerlast, die müssen wir uns genauer anschauen und dann wahrscheinlich auch noch differenzieren. Ist das jetzt ein Screening-detektiertes Vorhofflimmern oder eben ein Zufallsbefund in einem 12-Kanal-Ruhe-EKG von 30 Sekunden einfach mal so aus Versehen sozusagen? Ich glaube, das ist das, was jetzt spannend wird und was wir uns genauer anschauen müssen. Es gibt halt nicht mehr nur Vorhofflimmern ja oder nein, sondern wie haben wir das detektiert, wie viel Vorhofflimmern hat der Patient jetzt wirklich und das können wir uns halt sehr genau angucken.
Sehr spannend. Ich habe gerade vor mir die vielen Patienten, die massivst viele Extrasystolen haben, 4.800 supraventrikuläre Extrasystolen im Langzeit-EKG, haben wir ganz oft. Dann denkt man, ach, man klickt drauf, ist ja sowieso Vorhofflimmern, ist aber nicht. Das gibt es doch relativ häufig. Die sind eben noch nicht 70, die sind irgendwie 55 bis 65. Was sollen wir mit diesen Patienten jetzt tun? Was soll man denen empfehlen? Das sind meistens nicht mehr die Apple Watch tragen, sondern etwas ältere. Wie kriegen wir das schneller raus, das Vorhofflimmern und ob die Patienten ein Risiko haben? Ich nehme an, Risikoscreening durchführen, um den CHEDS-VASCORE zu bestimmen im Grunde?
Ich denke, wir haben schon einige Studien dazu gesehen, dass das die Vorstufe von Vorhofflimmern ist und dass die ein hohes Risiko haben, in der nahen Zukunft Vorhofflimmern zu entwickeln. Ich würde denen schon ein intensiviertes Screening nach Vorhofflimmern oder die Suche nach Vorhofflimmern, das ist ja dann eigentlich kein Screening mehr, empfehlen. Es gibt auch Studien, die dann von Micro-AF sprechen, also die Vorstufe von Vorhofflimmern. Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil das eben genau auch der Mechanismus ist, wie wir uns das Antriggern von Vorhofflimmern vorstellen.
Gibt es jetzt einen Blick in die Zukunft? Das ist ja sowieso ein ganz modernes Thema. An welchen Stellen, welche Devices, an welchen wird gerade geforscht? Was können wir erwarten in den nächsten 2, 3 Jahren? Was wird da wahrscheinlich das Rennen gewinnen oder wird es sowas geben? Können Sie da einen Ausblick geben, was es die Devices angeht oder die Methoden der schnelleren und früheren Erkennung von Vorhofflimmern?
Also es gibt jetzt eigentlich schon Pulserkennungen in allen möglichen Variationen. Es gibt PPG-Ringe, es gibt PPG-T-Shirts, es gibt EKG-T-Shirts, auch Patches, die dann nahezu kontinuierlich schon EKGs ableiten. Ich weiß nicht, ob da jemand das Rennen gewinnen wird. Ich glaube, eine bestimmte Methode muss das Rennen gewinnen. Und das liegt aus meiner Sicht in einer Kombination dieser Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist es ein breites PPG-Screening, wo man dann die Individuen rausfiltert, die man dann noch weiter EKG validieren muss. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen und dafür braucht es strukturierte Patientenpfade. Auch damit die Patienten wissen, was mache ich denn, wenn der erste Alarm kommt, wenn dann die Bestätigung kommt und das nicht alles an den Ärzten hängen bleibt. Denn das wiederum, das werden wir in den deutschen Praxen gar nicht bewältigen können, die ganzen Anfragen und Datenmassen, die dadurch generiert werden könnten.
Ich glaube, man muss, bevor man über die optimalen Devices spricht, die ja wahrscheinlich heute schon verfügbar sind, ich meine, das sind ja schon kleine technische Wunderwerke, müssen grundsätzlichere Fragen geklärt werden. Wir haben sie angesprochen. Welche Patienten screene ich? Wo fange ich denn überhaupt an mit meinen Screening-Bemühungen? Wie viel Vorhofflimmern pro Tag markiert tatsächlich ein hohes Risiko für Schlaganfälle bei diesen Patienten? Solche, ich sage jetzt mal, mehr physiologischen Fragen, glaube ich, müssen zuerst geklärt werden. Und da sind ja die entsprechenden Studien unterwegs. Da müssen wir jetzt einfach nur 1-2 Jahre Geduld haben, bis die Ergebnisse vorliegen. Und dann kann man sagen, okay, wir wissen jetzt, welche Patienten, wir wissen jetzt, wie viel Vorhofflimmern gefährlich ist und wie wenig Vorhofflimmern ungefährlich ist. Und das wenden wir jetzt an in der Zukunft. Aber ich glaube, diese mehr grundsätzlichen Erörterungen, die muss man schon vorher abarbeiten.
Das sind ganz wichtige Fragen. Das sehe ich auch so. Und vielleicht dürfen wir auch nicht vergessen, dass die digitale Kompetenz unserer Patienten ja auch durchaus variiert und man das jetzt nicht auf jeden Patienten umschlagen kann, einfach so. Also die werden zunehmend kompetenter und das hat übrigens auch nicht nur mit dem Alter zu tun, aber man muss es auch, wenn man das in die Hände des Patienten gibt, muss es natürlich auch dann zu Hause funktionieren und auch verlässlich funktionieren.
Ein ganz wichtiger Punkt. Da werden wir in der Zukunft sicherlich noch viel Spannendes hören. Dies war die dritte Folge unseres Podcasts 10 Jahre NOACs in Deutschland. Damit bleibt noch eine Folge, in der wir wieder zurück zum Thema Behandlung venöser Thromboembolien bei Krebspatienten gehen und uns insbesondere die Frage der Apixaban-Dosierung genauer ansehen werden. Zur Behandlung und Rezidivprophylaxe von venöser Thromboembolie. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Musik